Christi Himmelfahrt, Lukas schreibt, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14, überschrieben in der Lutherbibel, Christi Himmelfahrt. Das erste Buch habe ich geschrieben, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und während er mit ihnen zusammen aß, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er beantwortete ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu kennen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke entzog ihnen ihren Blicken. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihm. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da? Was steht ihr da? Und seht zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, der Ölberg heißt, und in der Nähe von Jerusalem liegt, einen Sabbatweg weit. Und als sie hinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Soweit Apostelgeschichte 1, 1 bis 14.
Vielen Dank, Willi. Abschied. Was für ein Wort. Abschied hat oftmals mit sehr viel Emotionen zu tun. Oftmals Negatives, aber durchaus auch Positives. Abschied. Man steht zum Beispiel gemeinsam am Auto. Einige steigen ein, einige bleiben zurück. Schade, dass die gemeinsame Zeit jetzt miteinander vorbei ist. Man bringt jemanden zum Flughafen, winkt noch am Sicherheitscheck und dann ist auch derjenige aus dem Blickfeld verschwunden. Und jetzt? Gleiches gilt natürlich auch am Bahnhof oder bei der ersten Klassenfahrt der Kinder. Oder man nimmt Abschied nach einem Krankenhausbesuch. Vielleicht sogar ohne zu wissen, ob man sich noch einmal sehen wird. Die wenigsten Menschen sagen, dass sie gerne Abschied nehmen. Schon gar nicht in der Situation der Zurückbleibenden. Genau diese Situation erfuhren damals die Freunde Jesu. Zurückgelassen nach seinem Tod. Alles war zusammengebrochen. Es lag nahe, aufzugeben. Aufzugeben den Traum einer neuen Weltordnung. Den Traum eines freien Lebens. Den Traum vom Reich Gottes, das doch ganz nah herbeigekommen war. Doch dann die Rückkehr. Staunen, Zweifel, Freude und endlich ist alles fast genauso wie früher. Der Auferstandene in ihrer Mitte. Sie sind nicht mehr alleine. Jesus ist bei ihnen. Und so sitzen sie zusammen in Jerusalem. Sie sollen zusammenbleiben. Ja, sie wollen sogar zusammenbleiben. Daran gibt es auch keine Zweifel. Warum sollten sie sich denn jetzt wieder trennen? Alle Hoffnung ist ja wieder da. Und dann, kaum ist diese Erkenntnis bei allen angekommen, der große Knall. Jesus entschwindet auf einer Wolke. Wieder weg. Keine Abschiedsumarmung, kein langes Reden, keine ausführliche Anweisung, was denn jetzt noch genau zu tun ist. Stattdessen überwältigt sie Fassungslosigkeit. Wieder ein ungewollter Abschied. Aber zwei Männer sprechen daraus das aus, was Jesus schon längst gesagt hat. Er wird wiederkommen. Das habt ihr doch schon einmal gemerkt. Also was starrt ihr ihm denn hinterher? Verlasst euch drauf, er kommt wieder. Und so langsam, ganz langsam, kommen sie wieder in der Wirklichkeit an. Das Staunen ist vorbei und sie können darüber nachdenken, was Jesus ihnen gerade mal einen Moment vorher gesagt hat. Das ist ein bisschen wie vom Flughafen kommen und noch einen lieben Brief auf dem Tisch zu finden. Oder wie so ein Hinweis, wenn du wieder zu Hause bist, schau doch mal nochmal nach, da liegt noch was für dich. Oder wie ein heimlich versteckter Liebesbrief. Und darum geht es doch letztendlich, um Gottes Liebesbrief an uns. Er hat seinen Sohn wieder zu sich geholt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das sprechen wir jedes Mal im Glaubensbekenntnis aus. Und damit ist er nicht mehr da. Als Menschensohn ist er nicht mehr da auf dieser Erde. Gleichzeitig hat Gott sich natürlich zuvor Gedanken gemacht, wie er uns begleiten und diesen Abschiedsschmerz, den wir empfinden, verringern kann. Seinen Geist hat er uns als Begleiter versprochen. Damals den Freunden Jesu, heute uns all denen, die ihm vertrauen. Und nun ist selbst dieser Geist Gottes aber nicht immer spürbar, schon gar nicht immer sichtbar. Und deswegen ist es manchmal doch ein sehr schwacher Trost. Was aber geblieben ist, ist Gottes Liebesbrief. Die Worte der Verheißung, dass er kommen wird und uns als Glaubenden seinen Geist schenkt. Bei Lukas heißt das, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. In diesen Worten geht es um zwei Dinge. Erstens, ihr bekommt etwas. Wir bekommen etwas. Nämlich Gottes Geist. Zweitens, ihr werdet zu denen, die an ihn glauben und die von ihm erzählen, eben zu seinen Zeugen. Dass wir den Geist bekommen und uns das auch gegenseitig zusprechen, ist wohl bekannt und wird am Pfingstfest auch groß gefeiert. Und wenn wir heute diesen Gottesdienst feiern, dann tun wir das auch in dem Bewusstsein, dass es gut tut, dass wir diesen Segen manchmal noch deutlicher aussprechen, dass er noch deutlicher ausgesprochen wird. Denn dieser Segen kommt über das eigene Leben. Eine Segnung erinnert auch alle daran, dass Gott seinen Segen für jeden gibt und jede und jeder den Segen Gottes für sich erbitten kann oder jemand anderes um seine Fürbitte bitten kann. Gottes Segen macht vor niemanden Halt. Und mit diesem Geist gesegnet werden wir dann zu Menschen, die mit ihrem Leben von Gott erzählen. Gott traut uns einiges zu. Das habe ich auch erfahren dürfen. Zum Glück haben wir ja nicht nur das kurze Wort aus dieser Himmelsfahrtsgeschichte, was wir gegeben bekommen haben. In den Briefen von Paulus an seine Gemeinden, also die Gemeinde der ersten Christinnen und Christen, die ebenfalls leben mussten, ohne Jesus gesehen zu haben, ist viel davon die Rede, wie man Jesus in der Mitte der Gemeinschaft lebendig halten kann. Und einiges dazu steht auch im Brief nach Galatien. Und dazu lese ich aus dem Galaterbrief. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Liebe Geschwister, hier geht es um ziemlich alltägliche Dinge, menschliche Ratschläge. Ratschläge für das Gelingen einer Gemeinschaft. Hier geht es darum, miteinander in dem Bewusstsein zu leben, dass alle den Geist verheißen bekommen haben und darum zu wissen, dass das im Alltag nicht automatisch spürbar ist. Mit diesen biblischen Worten wird uns ein Weg gegeben, den Geist für andere sichtbar zu machen und durch ein gelungenes Miteinander. Jeder macht Fehler, bei denen die anderen nachsichtig sein müssen. Jeder hat es mal schwer und braucht Unterstützung. Jeder soll so sein, wie er ist und sich nicht verstellen oder sogar sich selbst etwas vormachen. Jeder soll erstmal darauf achten, was er selbst tut, bevor er andere kritisiert. Lasst mich kurz zu diesen Ermahnungen im Galaterbrief eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi. Und da ging die Sage um, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel aufsteige. Einer seiner Gegner lachte darüber und legte sich schon in der Morgenstund auf die Lauer. Da sah er, wie der Rabbi als Holzknecht verkleidet sein Haus verließ und in den Wald ging. Der Gegner folgte ihm ganz heimlich. Er sah den Rabbi Holz fällen und diese dann auch in Stücke zu hacken. Dann lud er sich die Holzstücke auf den Rücken und schleppte sie in das Haus einer armen, kranken, alten Frau. Der Gegner schaute durch das Fenster und sah den Rabbi auf dem Boden knien, um den Ofen anzufeuern. Als die Leute später dann den Gegner fragten, was es denn jetzt nun auf sich habe, ja, mit der täglichen Himmelfahrt des Rabbis, da sagte er, er steigt noch höher als bis zum Himmel. Die Geschichte will sagen, dass der Himmel nicht ein Ort ist, der irgendwo über der Erde oder im Weltall zu finden ist. Der Himmel ist vielmehr dort, wo Menschen Gutes tun, wo sie einander helfen. Der Rabbi hat durch sein soziales Handeln den Himmel geerdet. Oder anders gesagt, hier ist der Himmel auf Erden. Dieses bekannte Zitat bringt das Wesentliche der Geschichte auf den Punkt. Nämlich, dass durch die ganz konkrete Tat des Rabbis schon hier und jetzt der Himmel auf Erden angebrochen ist. Außerdem hat der jüdische Lehrer durch sein verborgenes Tun ein überzeugendes Beispiel gegeben. Er hat durch seine Tat etwas bei seinem Gegner bewirkt. Der Gegner wird zum Anhänger des Rabbis. Voller Bewunderung steht er vor den Leuten für den Rabbi ein. Nichts ist mehr vorhanden von seiner Abneigung oder Gegnerschaft. Der Gegner Der Widersacher wandelt sich. Das sind schon ziemlich hohe Ansprüche, an denen die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Gottes, aber nicht erst in der modernsten Zeit meistens scheitert. Warum sonst hätte Paulus seine Gemeinden ermahnen müssen? Und dennoch erwarten genau dieses Verhalten viele in christlichen Gemeinden. Aber die christliche Gemeinde kämpft schon immer mit den gleichen zwischenmenschlichen Problemen, den gleichen Streitigkeiten im Alltag, wie jede andere Gruppe auch. Aber sie versucht es zumindest anders. Und vor allem konnte sie die Ansprüche unter einem anderen Blickwinkel sehen. Und dieser Blickwinkel heißt vor allem Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, dass es die anderen gibt, die diesen Glauben mit dir teilen. Mit dieser Dankbarkeit kann man die Ansprüche schon viel mehr wie Zusprüche hören. Es ist gut, dass wir als Gemeinde, die Gott vertrauen, einander gegeben sind. Gut, dass wir uns haben. Gut, dass wir nicht alleine sind. Gut, dass in dieser Gemeinschaft einem nicht jeder Fehler ewig vorgehalten wird. Gut, wenn andere einen in schwierigen Situationen unterstützen. Und gut, wenn man auch mal helfen kann. Wie gut, wenn man einfach mal selbst sein darf und keiner Forderung stellt, wie man sein sollte. Diese Ermahnungen für das Miteinander waren alle dafür gemacht, dass man sich in der Gemeinde sicher und gut aufgehoben fühlen sollte und auch konnte. In dieser Hinsicht haben sie ihren Anspruch ja bewahrt. Sie sind Paulus' Liebesbriefe an seine Gemeinde. Immer noch heißt es, gut, dass wir nicht alleine sind auf dem Weg mit Gott. Gut, dass da jemand ist, der an meiner Seite steht, der mich versteht und der mich unterstützt, da wo es nötig ist. Die Ermahnungen von Paulus erinnern uns an etwas, das gut für uns ist. Und was gut für uns ist, kann uns im Miteinander tragen. Auch dann, wenn der Geist Gottes sich wieder einmal so unendlich weit fern anfühlt. Wenn man mal wieder denkt, warum ist Jesus bloß im Himmel und nicht gerade hier jetzt bei uns? Wenn man wieder einmal Abschied nehmen musste und Gottes Nähe in weite Ferne zurückgerückt zu sein scheint. Diese alten Ermahnungen könnten uns als Gemeinde helfen, einander zu stärken, wenn der Glaube dem einen gerade sehr schwer fällt und dem anderen gerade sehr leicht. Wenn der Geist Gottes wieder einmal weht, wo er will. Diese alten Worte bewahren uns davor, trotz Jesu Abschied als Mensch aus dieser Welt, die Hoffnung auf die neue Gemeinschaft mit ihm zu verlieren. Das Miteinander macht das Vertrauen auf Gott und seinen Geist bei uns möglich. Und es eröffnet dann die Perspektive, dass der Himmel sich öffnen wird und Gottes Geist für uns, aber auch für andere spürbar sein wird. In diesem Sinne wird es nicht vergeblich sein, den guten, anspruchsvollen Mahnungen von Paulus mit Dankbarkeit zu folgen.